Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Lieber Herr Welzer, worüber haben Sie in der letzten Woche oder in der letzten Zeit nachgedacht?
Also ich denke seit gestern Abend über etwas nach, weil ich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, im ZDF, gestern Abend das ZDF-Montagskino angeschaut habe. Einen amerikanischen Spielfilm mit Michael Fassbender von 2017. Und ich habe das Ding ausgemacht nach einer Dreiviertelstunde, weil es so unfassbar ekelhaft brutal gewesen ist, mit abgeschnittenen Köpfen, mit abgeschossenen halben Köpfen und so weiter und so weiter. Und ich mir wirklich die Frage gestellt habe, wie man eigentlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auf die Idee kommt, sowas zu zeigen. Und ich habe mich das schon öfter gefragt, auch bei manchen, also auch bei solchen Durchschnittsproduktionen wie beim Tatort hat sich ja das Brutalitäts- und Ekelhaftigkeitslevel kontinuierlich erhöht. Also auch da gibt es ja mal gerne abgeschnittene Gliedmaßen oder sowas. Und ich denke darüber nach, dass wir an vielen Stellen in unserer Alltagskultur mit dem Problem der Entgrenzung konfrontiert sind, dass Leute nicht mehr damit klarkommen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, was Recht ist, was Demokratie ist, was die eigene Freiheit, was die Freiheit der anderen ist. Und seit gestern Nacht denke ich gewissermaßen drüber nach, ob nicht das Problem ein viel größeres ist, wenn wir über Querdenker und verstrahlte Verschwörungsanhänger und sonst was reden, sondern ob das große Problem tatsächlich das der Entgrenzung von allem und jedem ist.
Naja, das greift ja in eigentlich diese abstrakte Debatte von, gibt es eigentlich Freiheit ohne Verantwortung? Oder gibt es Freiheit nur dann, wenn man auch bestimmte Inhalte verantwortet beispielsweise oder auch haftbar gemacht werden kann für Entscheidungen? Ist das etwas, wo wir allgemein vielleicht, ob in politischer Kultur, ob in Alltagskultur, vielleicht einen vulgären Begriff davon haben, was Freiheit meint, nämlich eben Freiheit auf Kosten anderer, wo Absender, Verantwortliche gar nicht mehr wirklich erkennbar sind?
Ja, sowas, also ich glaube, das führt so in die Richtung. Also das ist ja jetzt eine reine Assoziation, die ich da hatte, ausgehend von der Frage, wer fühlt sich eigentlich von der Programmplanung beim ZDF veranlasst, einen solchen unfassbaren Kram zu zeigen? Und ich hatte mich das schon mal gefragt, als ich auch im ZDF-Montagskino sich neige dazu, montagsabends fernzusehen. Dann kam dann Fast and Furious, also eine hirnlose, mit mehreren Folgen Quatschgeschichte, wo Leute sinnlos mit riesigen Autos auf irgendwelchen Bergstraßen rumfahren. Es gibt eine dünne Hintergrundgeschichte, irgendwas Kriminelles. Und auch wir reden ja zum Beispiel über diese Wettrennen in den Straßen, zum Teil halt auch mit Todesopfern. Aber ich lese nirgendwo sozusagen den Transfer, weil das sind ja Idealbilder, die dort vorgeführt werden. Nicht nur im Öffentlich-Rechtlichen, sondern im Privaten und in den mobilen, in den Netzwerken und sowas auch. Aber es ist doch alles gar nicht verwunderlich, wenn ein gewisser Teil der Menschen heute einen totalen Hau haben, wenn sie das alles als Idealbilder oder als Rollenstereotype vorgeführt bekommen und sogar noch häufig positiv kodiert. Und natürlich betrifft das das Problem der Freiheit derjenigen, die jetzt meinen, mit 180 über den Kurfürstendamm brettern zu müssen und dementsprechend auch die Freiheitsmöglichkeiten der anderen. Aber ich glaube, wir brauchen mal wieder sowas wie so eine Kritik der Alltagskultur.
Ich habe dazu zwei Assoziationen. Ich glaube, auf der einen Seite, dass es sicherlich was auch mit globalen neuen kulturellen Märkten zu tun hat. Ich meine, in dem Moment, in dem das, was in San Francisco passiert, gleichzeitig in Los Angeles, in Seoul, in Europa gestreamt werden kann, sind ja auch unsere Idole auf einmal globaler, irgendwie Instagram-Influencer, die auf einmal bei allen Jugendlichen gleichzeitig in en vogue sind. Das hat ja auch etwas damit zu tun, dass dieser Markt globaler geworden ist und damit sich auch die Grenzen eben ein Stück weit nicht mehr so klein sind, sondern größer werden. Und auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, ob ich die Beobachtung teile, dass Inhalte radikaler geworden sind. Ich würde sogar fast sagen, dass ich ganz oft Serien inzwischen oder Filme schaue, bei denen sehr klar ist, schon im Vorhinein der Produktion, im Cast, muss so und so viel Quote trans, migrantisch, feministisch, irgendwie weiblich mit dabei sein. Wir kennen diese ganzen Triggerwarnungen schon irgendwie an auch etablierten Colleges, wo man ja bei klassischer Literatur vorher schon die Triggerwarnung erhalten muss, ob es da um Vergewaltigung geht, ob das depressive Inhalte sind. Also ist es nicht teilweise eine zweischneidige Geschichte, dass auf der einen Seite Dinge wirklich radikaler und maßloser geworden sind und auf der anderen Seite aber wir eine sehr begleitete Kultur auch haben, wo permanent beim Thema Cancel Culture eigentlich ein Diskurs darüber stattfindet, was anständig ist und was nicht?
Aber da hätte ich jetzt die schnelle Hypothese, dass sich das gegenseitig bedingt. Also, dass je entgrenzter bestimmte Bereiche der Gesellschaft, der Arbeit, vielleicht auch der Selbstwahrnehmung, der Selbstkontrolle sind, desto stärker müssen gewissermaßen irgendwelche Kontrollmechanismen sozial etabliert werden. Also ich glaube, es gibt ja kaum eine Gesellschaft oder Gesellschaften, die stärker kontrolliert sind als die skandinavischen beispielsweise. Aber die schlimmsten Krimis und Thriller und so weiter kommen aus Skandinavien. Also man denkt ja, in Dänemark gibt es nur Serienmörder im Grunde genommen als Population und Nerzzüchter, wie wir seit Corona wissen. Und in Wirklichkeit ist das ja alles total friedfertig und so. Ja? Aber das sind Dialektiken. Also der Befund, dass es da sozusagen diese Überwachungskultur und Selbstüberwachungskultur gibt, widerspricht dem überhaupt nicht, dass sich auf der anderen Seite solche merkwürdigen Entgrenzungen abspielen. Aber da das ja sozialisatorische Wirkungen hat, denke ich dann auch, wir müssten mal über die Transfers nachdenken. Also wieso werden Ärzte oder Rettungssanitäter bespuckt oder körperlich angegriffen? So eine unfassbare Entgrenzung. Also Menschen, die dafür da sind, anderen zu helfen, werden körperlich attackiert. Von Polizisten, Richtern und so weiter, ganz zu schweigen. Totale Entgrenzung. Hat was auch damit zu tun, dass ein Begriff von Recht offensichtlich entgrenzt worden ist, genauso wie der Begriff der Freiheit entgrenzt worden ist. Und das ist jetzt, wie gesagt, ja alles in die Tüte gesprochen. Aber mich würde es wirklich mal interessieren, länger über die Zusammenhänge zwischen diesen Phänomenen nachzudenken.
Wenn ich nochmal über diese Bedingung vielleicht nachdenke zwischen diesen zwei Bewegungen, dann stellt sich mir ja auch die Frage, in welche Richtung sich was bedingt. Ist es so, dass in dem Moment, in dem vielleicht eben sehr radikale, maßlose Inhalte geteilt werden und alles sehr orientierungslos geworden ist, dass sich darin kompensiert, dass wir eine sehr anständige, sehr diskursive Besprechung dessen haben? Oder ist es vielleicht auf der einen Seite sogar so, dass in dem Moment, in dem wir uns vielleicht in einem sozialeren, gesicherten Rahmen befinden, weil wir viele Dinge auch miteinander besprochen haben, viele Kompromisse auch gesellschaftlich in Skandinavien zum Beispiel besprochen haben, dass wir genau deswegen auch die Lust an Grenzübertritt haben, weil wir uns eigentlich unserer selbst sicher sind?
Ja, aber das Problem fängt natürlich dort an, wo die Grenzüberschreitung nicht im virtuellen Raum bleibt, sondern in den analogen Raum überwechselt. Ja, das ist ja sozusagen der Grenzübertritt, den dann solche Leute wie dieser Mensch, der da den jungen Tankwart erschossen hat, sozusagen getriggert durch die sozialen Netzwerke hat. Das sind Dschihadisten, die überhaupt keinen Kontakt zum physischen Dschihad haben und so weiter. Da gibt es halt diese Übergänge. Oder die Übergänge gibt es umgekehrt auch beim Mobbing und bei so Verfolgungsgeschichten, dass das, was dann eine Weile im Netz sich aufhält, plötzlich auch eine physische Realität bekommt. Und das ist halt das Problem, dass das, was wir intellektuell, dialektisch oder als Spannungsverhältnis oder zwei Seiten einer Medaille besprechen können und analysieren können, kann in der Realität, siehe auch die Kids mit ihren gemieteten Supersportwagen auf dem Kudamm oder sowas, geht dann halt in die Wirklichkeit über. Und da ist ja der interessante Punkt, dass sozusagen die eigentlich für fix unterstellte Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit, dass die nicht mehr funktioniert.
Ist das auch ein Ergebnis einer Gesellschaft, die sich ein Stück weit eben zunehmend zersplittert und in Singularitäten stattfindet? Und das ist ja am Ende ein Integrationsproblem. Ich habe das Gefühl, wenn ich mit meiner Freundin, mit ihrem Kind, mit verschiedenen Leuten meinen Alltag verbringe, dann habe ich ja viel mehr soziale Filter, als wenn ich mich nur in das versteige, was nur mich selbst jetzt interessiert. Das heißt, ich habe viel mehr ja auch soziale Filter, die mich nicht unbedingt korrigieren, aber bei denen ich andere Einflüsse reinbekomme und die mich ja auch einschränken mit zum Beispiel, wenn ich mit dem Kind abends auf der Couch sitze, welche Filme ich mir angucken kann und welche nicht. Und das ist ja auch etwas, das sich gesellschaftlich eben verändert. Ob das Leute sind, die nur noch in Telegram-Gruppen mit ihresgleichen zu tun haben, die sich wahnsinnig radikalisieren, oder ob man am Familientisch noch alle miteinander zusammen sitzen kann, obwohl klar ist, mein Onkel ist irgendwie homophob und der andere Onkel ist irgendwie sexistisch. Da hat man ja auch trotzdem eine Art von Ambiguitätstoleranz, dass man miteinander übt, was vielleicht Kompromisse sind oder wo ich etwas zumindest begründungspflichtig mache. Ist das nicht alles eine Bewegung von Individualisierung und die Frage, wie wir mit Integration umgehen?
Na, ich würde sagen, nicht mit der Frage der Integration, sondern eigentlich mit der Frage des Zusammenhangs. Also das wäre das nächste große Feld, was man aufmachen könnte, dass wir ja uns angewöhnt haben, nicht nur in unterschiedlichen Filterblasen uns aufzuhalten und sozusagen in partikularen Realitäten zu leben, sondern ja auch in fast allen Bereichen, die gesellschaftlich wichtig sind, arbeitsteilig operieren. Ja, also ich sehe das immer bei dem Klimathema oder auch bei den unterschiedlichen Ressorts in der Politik, dass wir ja viele Zielkonflikte einfach deswegen bekommen, weil dasselbe Problem in unterschiedlichen Ressorts behandelt wird, beziehungsweise dann Widersprüche entstehen, also zwischen einem Klimaziel und dem Vorhaben, Millionen von Wohnungen zu bauen und sowas. Ja? Und diese Realitäten sind ja sozusagen gar nicht miteinander verbunden und geraten dann in Widerstreit. Und was uns fehlt, und jetzt kommt eigentlich, glaube ich, ein echt wichtiger Punkt, über den wir wahrscheinlich noch mehrmals nachdenken sollten, es gibt gar keine Theorie über die Gegenwart. Das ist, muss ich jetzt als Sozialwissenschaftler sagen, wir haben eigentlich gar nichts, was den gegenwärtigen Prozess wirklich theoretisch erfassen könnte. Das kennen wir nicht. Ja, wir haben sowas wie Theorie des Kapitalismus, wir haben Theorien über soziale Bewegungen, wir haben alles Mögliche, aber sozusagen das passt nicht mehr für das, was in der Gegenwart passiert. Und so eine sehr mittelstandsorientierte, wie soll ich sagen, Kleintheorie, wie jetzt die Gesellschaft der Singularitäten von Reckwitz oder sowas, es erklärt ja nichts im Zusammenhang, sondern es erklärt sozusagen aus einer Klassensicht, würde ich mal altmarxistisch sagen, ein bestimmtes Phänomen, vielleicht auch nur ein Oberflächenphänomen. Und Sie haben es bei Ihrem Einsamkeitsbuch ja auch gemerkt, dass uns eigentlich ja so etwas wie ein theoretischer Zusammenhang fehlt, um diese Einzelfänomene in irgendeiner Weise zusammendenken zu können.
Ich habe heute Vormittag gesprochen mit Simone Menning, die ist ja Multi-Aufsichtsrätin, war bei der Lufthansa und ist bei den Zukunftsweisen. Und die hatte mich mit einem Thema konfrontiert, das ich eigentlich für sehr langweilig gehalten habe, nämlich die Reform der Buchhaltung. Und hat im Grunde aber diese ähnliche These vertreten, dass viele Entscheider nicht aus bestem Wissen vielleicht falsch entscheiden und wir deswegen Nachhaltigkeitsziele nicht erreichen, sondern weil diese alte Buchhaltung, die auf alten Klassifizierungen basiert, die alte Zuordnung hat, die alte Rechenregeln behandelt, eigentlich gar nicht dem Entscheider eine Entscheidungsfähigkeit gibt, weil diese Zusammenhänge gar nicht aufgezeigt sind. Also in dem Moment, in dem ein Unternehmen in Ausbildung, in Grundlagenforschung, in innovative Elemente investiert, sind sie auf Buchhaltungsseite aber immer nur als reine Kosten aufgelistet. Das heißt, wenn man eigentlich wollte, dass Entscheider im Entscheidungsrahmen für sich ja auch nachvollziehbar logisch entscheiden, dann müsste eigentlich dieser Buchhaltungsrahmen, also diese Grundlage dessen, wo ist eigentlich was, wie erklärungspflichtig und in welchem Zusammenhang steht es, diese Theorie fehlt ja dann auch für Entscheider.
Ja, also das wäre sozusagen ein Mosaikstein neben vielen anderen Mosaiksteinen, wo wir immer dann am Ende sehen, die Dinge passen nicht zueinander. Ja, und ich als Sozialwissenschaftler würde sagen, wir haben gerade auf unserer Seite, weil wir sind ja diejenigen, die Gesellschaft deuten sollen oder deuten können sollen, ein geradezu mit Händen zu greifendes Defizit. sodass am Ende nur unverbundene Phänomene beieinander stehen. Und wenn das der Fall ist, ist man ja auch nicht in der Lage, über irgendwelche Modifikationen, Verbesserungen und so weiter vernünftig nachzudenken. Also wenn uns die Bestimmung des Problems fehlt, können wir ja Probleme auch nicht lösen, sondern das wabert dann so unverbunden nebeneinander her und produziert eben diese seltsamen Zielkonflikte. Ja, und also ich finde das total spannend eigentlich, wenn man das mal wirklich ernst nimmt, dann sieht man, wie groß wirklich das aktuelle Problem ist.
Ich finde, das zeigt sich ja in vielen Gesprächen, die wir schon hatten, wo wir über so eine Befindlichkeitskultur sprechen, wo wir darüber sprechen, dass man sich immer bekennen muss auf zu bestimmten Seiten, dass es da so ein Feld von Misstrauen und Entkontextualisierung gibt. Und das ist ja auch wieder nur ein Nachweis dafür, dass die Dinge dort nicht im Zusammenhang stehen.
Ja, also da müssen wir dran weiterarbeiten.
Einverstanden.